Schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße euch auch nochmal ganz herzlich, auch euch zu Hause, die ihr jetzt oder im Nachgang nochmal zuschaut, fühlt euch herzlich willkommen. Ich finde, die Ehe ist etwas Wunderbares. Das hat Gott sich richtig, richtig gut ausgedacht. Gott hat ja am Anfang die Welt geschaffen, mit der Natur, mit den Tieren, mit dem Himmel, der Erde, Wasser, Land. Das kennen wir aus dem Anfang der Bibel. Und er hat den Menschen geschaffen. Er hat als erstes den Mann geschaffen und hat dann festgestellt, das ist gar nicht so gut, dass der Mann alleine ist. Und dann hat Gott aus dem Mann heraus, nämlich aus dem Stück einer Rippe des Mannes, die Frau geschaffen. Aus dem Mann heraus, aber zum Mann hin. Nämlich damit die beiden in Beziehung stehen. Damit die beiden gemeinsam ihren Weg gehen und gemeinsam vor Gott und mit Gott leben. Und die Ehe ist vom Ursprung ein wunderbarer Gedanke Gottes, in diesem Gedanken hat er Mann und Frau gemeinsam zusammengestellt. Wenn wir heute mal sehen, wie Ehen aussehen, wenn ich mal in die Statistiken gucke und sehe, dass 40% aller Ehen in Deutschland im vergangenen Jahr geschieden wurden, dass nur noch 1% aller Ehen die goldene Hochzeit feiern, das heißt 50 Jahre durchhalten, dass viele gar nicht mehr die Ehe eingehen, also die Anzahl der Haushalte, der Single-Haushalte ist so groß wie nie. Oder das kennt ihr vielleicht aus Gesprächen auch, dass nicht mehr vom Ehepartner, sondern Lebensabschnittsgefährten oder Ähnlichem gesprochen wird. Das sind alles Dinge, die dem ursprünglich wirklich tollen Gedanken Gottes so gegenüberstehen. Also ich glaube, wir stellen fest, wenn wir um uns herum schauen oder wenn wir auch vielleicht in die eigene Vergangenheit oder in die eigene Ehe schauen, dass das nicht so das ist, was Gott sich eigentlich ursprünglich an Ehe gedacht und vorgestellt hat. Und deswegen ist es so wichtig und auch so schön, dass wir jetzt gerade hier in der Gemeinde diese Predigtreihe zum Thema Ehe haben, starke Ehe haben, damit wir nochmal wieder für uns neu diesen Ursprung entdecken können, diesen Gedanken Gottes, diesen Wunsch, dieses Ziel Gottes, was eigentlich hinter Ehe steckt. Und heute soll es darum gehen, dass eine starke Ehe durch selbstlose Liebe besser funktionieren kann. Ich glaube, dass an vielen Fällen, wo Ehen heute zerbrechen oder Ehen heute gar nicht zustande kommen, das Thema selbstlose Liebe ein wichtiges Thema in der Ursache ist, weil nämlich selbstlose Liebe gar nicht so einfach ist und doch auch ein bisschen Arbeit bedeutet. Und ich nehme heute, da nehme ich mich auch nicht aus, viele Menschen so wahr, dass sie eher selbstzentriert sind, eher egoistisch sind und eher die eigenen Interessen gestillt haben wollen, als sie Bereitschaft haben, sich für andere zu investieren. Und ich glaube, es ist gut, ein guter Zeitpunkt auch nochmal, das Thema selbstlose Liebe im Zusammenhang mit starken Ehen hier aus Gottes Sicht mal anzugehen. Bevor ich starte, am letzten Sonntag hatte Markus uns schon mal so einen guten Themeneinstieg geliefert, wo es ja darum ging, dass das Fundament einer guten, einer starken Ehe der gemeinsame Glaube ist, der gemeinsame Glaube an Jesus Christus und man als Ehepaar gemeinsam halt diese Beziehung nicht nur miteinander, sondern auch vor und mit Gott führt. Dass man auch gemeinsam Zeit für und vor Gott sich nimmt. Und dass man auch immer gemeinsam schaut, wie können wir als Ehepaar gemeinsam Gott mit unserem Leben, mit unserer Ehe dienen. Und das ist also ein ganz, ganz wichtiges Fundament einer starken Ehe, dass wirklich auch gemeinsam in der Ehe, gemeinsam bei beiden Partnern so dieser Glaube an Jesus Christus und dieses gemeinsame vor Gott auf die Themen bringen und sich von ihm auch führen lassen, dort eine wichtige Basis ist für eine starke Ehe und für eine gesegnete Ehe. Ich möchte uns heute mal den Predigttext aus Epheser 5 lesen. Im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament haben wir ganz viele Aussagen Gottes dazu, wie eine Ehe gut funktionieren kann oder auch Aussagen dazu, welche Dinge in der Ehe nicht förderlich sind und nicht gut funktionieren. Epheser 5 ist ein Text, der zum Thema selbstlose Liebe doch einiges beinhaltet. Und dazu möchte ich euch mit auf den Weg nehmen. Lasst uns mal gemeinsam Epheser 5, die Verse 21 bis 33 lesen. Da heißt es, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männer in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jetzt würde ich gern die nächste Folie einblättern. Vielleicht kann einmal die Regie die nächste Folie auflegen, das wäre schön. Ah, danke schön, funktioniert. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Bevor wir uns jetzt dem Predigttext nochmal inhaltlich zuwenden, möchte ich noch den ein oder anderen hinführenden Gedanken dort äußern. Es geht heute um die selbstlose Liebe. Was macht eigentlich eine selbstlose Liebe aus? Eine selbstlose Liebe äußert sich im Verhalten und in meiner Haltung. Wenn ich selbstlos liebe, dann wird mein Umfeld, mein Ehepartner das erkennen. Dann wird sich die Art, wie ich entscheide, wie ich handle, wie ich rede, wie ich wirke, wird sich verändern. Also eine selbstlose Liebe hat immer auch eine Wirkung im Verhalten, eine Wirkung in der Beziehung, in der Ehe. Die selbstlose Liebe hat ein Vorbild, Jesus Christus. In Jesus Christus erleben wir, was selbstlose Liebe bedeutet. Jesus Christus hat sich selbst geopfert, hat sich selbstlos hingegeben mit seinem Wirken, mit seinem Handeln, mit seinen Reden, als gottgewordener Mensch, als Gottes Sohn, der ja durch die Lande gezogen ist und Menschen von Gott erzählt hat, Menschen davon erzählt hat, wie Gottes Plan für unser Leben ist und Menschen auch von ihren Sünden befreit hat. Er hat aus selbstloser Liebe gehandelt. Selbstlose Liebe ist immer auch eine Willensentscheidung. Ich handle nie in selbstloser Liebe durch Zufall oder unabsichtlich, sondern das ist meine eigene Entscheidung, immer wieder neu, jeden Tag selbstlos zu lieben. Und das ist auch durchaus etwas, was uns fordern kann im Alltag. Und selbstlose Liebe ist etwas, was nicht nur einmalig, sondern bestenfalls andauernd ja angewendet werden sollte. Es ist also meine eigene Entscheidung, selbstlos zu lieben. Selbstlose Liebe ist aber auch Gottes Auftrag an uns als seine Nachfolger. An ganz, ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel geht es darum, dass wir einander dienen als Menschen, dass wir den anderen größer achten als uns selbst, dass wir anderen Menschen immer helfen, dass wir auch unsere persönlichen Interessen hinten ran stellen und immer die Interessen des anderen höher erachten. Und das ist etwas, was Gott sich von uns auch wünscht, dass wir das tun. Also die selbstlose Liebe ist ein Wunsch Gottes, ein Auftrag Gottes an uns, diese auch zu leben. Und was die Ehe betrifft, selbstlose Liebe wird auch durch ein klares Rollenverständnis gefördert. Die Rolle des Mannes und die Rolle der Frau, da gehe ich gleich kurz drauf ein, die ist für eine Ehe wichtig, weil Gott diese Rollen genauso geschaffen hat. Und die Frage müssen wir uns auch in einer Ehe immer wieder neu stellen. Haben wir unsere eigene Vorstellung von meiner Rolle als Mann, von meiner Rolle als Frau, oder lesen wir Ratgeberliteratur, wie funktioniert eine Ehe, oder lassen wir uns von der Gesellschaft dort treiben und lehren, wie heutzutage eine Ehe, eine Gemeinschaft zwischen Mann und Frau auszusehen hat, oder suchen wir nach Gottes Willen, Gottes Vorstellung von Ehe in Gottes Wort. Und Gottes Wort hat auch hier gute Aussagen, klare Aussagen zur Rolle des Mannes und der Frau. Und wenn mir diese Rollen klar sind, dann habe ich auch für mich den Blick, was bedeutet das eigentlich für die selbstlose Liebe? Wie kann ich diese in meiner Ehe letztendlich dort auch zeigen? Und deswegen würde ich jetzt einmal kurz, bevor wir dann auf den Predigttext eingehen, nochmal schauen, was diese Rollen angeht. Gott ist ein Gott der Ordnung. Also Gott mag nicht die Unordnung, Gott mag nicht das Chaos, die Willkür, sondern Gott ist ein Gott der Ordnung, der Dinge für gut hält und der Dinge für falsch hält und der uns auch als Menschen immer wieder gute Anweisungen, gute Ratschläge, gute Leitplanken, gute Grenzen, gute Ordnung geben möchte, damit wir ein gesegnetes, ein funktionierendes, ein gottgewolltes Leben auch leben können. Gott überlässt uns in unserem Leben, in unseren Ehen nicht uns selbst. Er sagt nicht, ach, ihr kriegt das schon irgendwie hin, macht mal, wie ihr das wollt, das wird schon alles richtig sein. Nein, Gott gibt gute Ratschläge, gute Ordnung für alle Lebensbereiche, unter anderem auch die Ehe. Zur Ordnung Gottes gehört auch eine Hierarchie. An vielen, vielen Stellen finden wir Hierarchien in der Bibel. Da ist ein Mose, den Gott beauftragt, das Volk Gottes aus der Wüste hinauszuführen. Gott setzt Könige ein, da ist ein König David, der von Gott eingesetzt wird, um das Volk zu regieren. Gott setzt die Ältesten als Leiter der Gemeinde ein, um die Gemeinde zu führen in seinem Sinne und zu leiten in seinem Sinne. Das sind nur einige wenige Beispiele davon, dass Gott Hierarchien wichtig findet für uns und dass wir in diesen Hierarchien auch gut zurechtkommen und gut leben. Und in diesen Führungs- und Leitungsfunktionen wie ein Mose, ein David oder ein Gemeindeältester sind wir alle Menschen durch und durch. Das heißt, da scheitern wir auch. Da machen wir auch Fehler. Hat auch ein Mose gemacht, ein David gemacht und auch Älteste machen Fehler. Das heißt aber nicht, dass sie nicht in dieser Rolle auch von Gott gebraucht und eingesetzt und berufen sind. Und deshalb ist Gottes Sicht auf eine Hierarchie immer etwas Gutes, etwas Wichtiges. Bei uns ist es so, das nehme ich sehr stark wahr, dass Hierarchie so in der gesellschaftlichen Diskussion immer stärker so einen negativen Geschmack bekommt, dass man eigentlich Hierarchien auflösen möchte, dass es eigentlich gar nicht mehr diese Über-Unterordnung geben sollte, weil das sehr, sehr häufig negativ gesehen wird. Was auch damit zu tun hat, dass Hierarchien oft von Menschen egozentrisch ausgenutzt werden und daraus viel Leid und falsche Dinge und viel Streit entstehen. Aber eine Hierarchie, wie Gott sie sieht, ist immer eine gute, eine gesegnete Hierarchie. Jetzt kommen wir zum Predigttext. Was sagt der Predigttext über die Rollen der Männer und der Frauen? Wir beginnen mal mit den Männern. Der Mann, sagt der Text in Epheser, ist das Haupt der Frau. Der Mann ist das Haupt der Frau, das heißt, der Mann steht der Frau vor. Also hier haben wir im Bibeltext eine Hierarchie in der Ehe. Der Mann ist das Haupt der Frau. Jetzt steht er nicht und er ist derjenige, der die Befehle spricht, sondern da steht, der Mann hat seine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und hier sehen wir schon schnell, dass eine Hierarchie nicht Befehl und Gehorsam bedeutet in Gottes Sicht, sondern eine Hierarchie beide Aspekte hat. Ein Punkt, der eine Verantwortung hat, ein Punkt, der auch eine Vollmacht hat, ein Punkt, der aber auch eine Verantwortung vor Gott hat, nämlich das Haupt der Frau. Aber dieser Liebesaspekt ist sofort im selben Zusammenhang mit genannt. Der Mann hat seine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das wird gleich der Kern auch der Predigt werden, zu schauen, was bedeutet das für mich als Mann, aber was bedeutet das auch für dich als Frau in der Rolle, die dir zugedacht ist. Mehr zur Rolle Mann steht im Epheserbrief nicht. Das ist das, was im Epheserbrief zum Mann steht. Die Rolle der Frau. Da ergänze ich nochmal, und jetzt springe ich zu meinem Eingangspunkt zurück, dass der Mann die Frau gegenüber zum Mann geschaffen hat. Da heißt es im Urtext, als Gott die Frau geschaffen hat, er hat sie geschaffen als Hilfe, Beistand, Unterstützung des Mannes. Also hier wird klar, der Mann kommt ohne die Frau gar nicht zurecht. Das wird hier auch klar, dass Gott sagt, ich stelle dem Mann eine Frau zur Seite als Hilfe, als Beistand und als Unterstützung. Im Epheser heißt es, die Frau ordnet sich dem Mann unter, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Interessanterweise auch hier so dieser Vergleich mit Christus und der Gemeinde, den wir bei dem Mann auch schon hatten. Also in beiden Rollen, in beiden Erklärungen vergleicht Jesus hier die Rolle des Mannes und der Frau immer im Zusammenhang mit der Rolle Jesus und Gemeinde. Und es steht noch im Epheser, die Frau hat Ehrfurcht vor ihrem Mann. Das sind die Punkte aus dem Epheserbrief beziehungsweise ergänzt aus dem 1. Mose, die wir hier im Predigttext zu der Rolle des Mannes und der Frau finden. Wenn es jetzt in dem Text heißt, der Mann hat seine Frau so zu lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, dann ist jetzt die Frage, was bedeutet das? Wie hat Jesus eigentlich die Gemeinde geliebt? Und das schauen wir uns mal an. Jesus hat sich für sie hingegeben und ihr Bestes gewollt. Den Menschen, denen Jesus begegnet ist, die Menschen, die Jesus gefolgt sind, für die wollte Jesus immer das Beste. Er wollte nie für einen Menschen etwas Schlechtes, etwas Böses. Er hat immer das Ziel gehabt, in diesen Begegnungen, in diesen Gesprächen, in diesen Beziehungen das Beste für den Menschen, für das Gegenüber, für die Gemeinde zu haben. Und so ist es heute auch noch. Es gilt natürlich alles auch noch für die Zeit, in der Jesus nicht mehr als Mensch über die Erde geht und predigt, sondern auch heute noch ist auferstanden und erlebt und dass er für uns als Gemeinde sein Bestes möchte und sich für uns als Gemeinde hingegeben hat und wir aus seiner Vergebung und Erlösung leben. Das ist etwas, was ihn auszeichnet in der Beziehung zur Gemeinde. Jesus hat der Gemeinde gedient, hat den Menschen gedient. Er hat seinen Jüngern beispielsweise die Füße gewaschen. Es war damals unvorstellbar vom Rollenverständnis her zu der Zeit in der Gesellschaft, dass quasi eine Person wie Jesus da seinen Jüngern, seinen Nachfolgern die Füße wäscht. Die waren erschrocken darüber und sagten, das wollen wir gar nicht. Die haben sich total schlecht damit gefühlt. Aber Jesus sagt, nein, ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin gekommen, um euch die Füße zu waschen. Aber nimmt das als Beispiel und handelt genauso. Er hat auch die Menschen versorgt. Er hat dafür gesorgt, dass sie nicht hungern, dass sie etwas zu essen bekommen, dass sie Nahrung haben. Also Jesus hat der Gemeinde, den Menschen gedient. Er hat aber auch für sie gelitten. Er ist ja den Weg ans Kreuz gegangen und hat körperlich und seelisch gelitten. Er hat aber auch gelitten, wenn Menschen sich von ihm abgekehrt haben. Er hat gelitten, wenn Menschen sich untereinander gestritten haben und zerstritten waren. Er hat gelitten, wenn ihm Böses nachgesagt oder gesagt wurde. Also Jesus hat mit den Menschen, mit der Gemeinde gelitten. Und das tut er heute noch. Er leidet heute noch mit uns, wenn wir uns streiten, wenn wir uns von ihm abwenden, wenn wir das gute Miteinander nicht gut hinbekommen. Und Jesus hat ihr vergeben. Das ist das, woraus wir leben. Wir leben daraus, dass unsere Schuld, unsere Sünde, dass wir Menschen alle mit uns tragen, unser Fehlverhalten, unsere Ablehnung Gottes, unsere Auflehnung gegen Gott, dass er uns vergibt. Und auch die Menschen, die damals mit ihm unterwegs waren, seine Jünger, die ihm hoch und heilig versprochen haben, dass sie ihm immer ganz nah sein werden und ihn immer bekennen werden und sich immer zu ihm stellen werden, dass die im nächsten Moment gekniffen haben. Und auch denen hat er vergeben und auch die hat er geliebt. Jesus hat aber auch der Gemeinde immer seine Ziele und sein Handeln erklärt. Er hat nicht einfach irgendwas getan und gesagt, basta, und frag nicht nach, ich weiß schon, was ich hier tue, sondern er hat immer wieder einen Blick nach vorn gegeben, hat immer wieder auch angekündigt, was geschehen wird, immer wieder auch erklärt, warum er so handelt und auch immer wieder erklärt, anhand von ganz einfachen Beispielen, anhand von Bildern, anhand von Geschichten, da ist das Neue Testament wirklich voll von, die Evangelien, sehr, sehr lesenswert, wirklich ganz einfach erklärt, warum welches Handeln gut ist und warum welches Handeln nicht gut ist. Da hat er sich sehr viel Zeit genommen, um den Menschen Dinge zu erklären. Er hat Gottes Willen verkündigt. Das war sein Auftrag. Das war sein Ziel auch auf der Erde. Und das ist heute auch noch, dass er uns Gottes Willen erklären will. Was Gott sich für unser Leben vorstellt, für unser Handeln, für unser Entscheiden, für unser Reden, für unsere Ehen. Er hat Gottes Willen verkündigt. Und Thema Selbstlosigkeit, er hat keine eigenen, sondern Gottes Interessen verfolgt. Es ging ihm nie um eigene Interessen. Es ging ihm ausschließlich darum, was sind Gottes Interessen? Was ist Gottes Botschaft? Was ist Gottes Auftrag? Was soll ich aus Gott, ich Jesus, aus Gottes Sicht jetzt hier in dieser Zeit tun und handeln und entscheiden und verkünden? Er hat sogar im Schweiße, als er wusste, der Tod kommt, er wird gekreuzigt werden, er wird leiden. Und darunter hat er gelitten, gelitten als Mensch damals, weil er wusste, welcher Weg auf ihn zukommt. Und er hat dann zu Gott gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus hätte sich selbst diesen Weg ersparen können, aber er hat sich dem Weg gestellt, weil er gesagt hat, nicht mein Jesus Wille, sondern dein Gottes Wille geschehe. Und Jesus hat der Gemeinde geholfen, im Glauben zu wachsen. Er hat Gottes Wort verkündigt. Nicht nur einmal, sondern ständig. Er hat immer wieder auch aus den Schriften vorgelesen. Er hat immer wieder auch diese guten Regelungen, diese guten Ordnungen, die wir von Gott haben, hat er verkündigt. Er hat die immer wieder in der Praxis auch gezeigt und angewendet und an Beispielen gearbeitet. Und das hat dazu geholfen, dass die Menschen, die ihm zugehört haben, die Menschen, die ihm gefolgt sind, im Glauben wachsen konnten. Und idealerweise ist es heute genauso, dass wir hier von Gott lernen, dass er uns hilft, im Glauben zu wachsen. Und Jesus, jetzt nochmal die Bitte an die Regie, nochmal einmal ein Bullet Point nochmal dazu zu packen. Dankeschön, das funktioniert. Sprachsteuerung, das ist wunderbar. Er ist immer für sie da und nimmt sich Zeit und hört ihr zu. Jesus ist ein Gebet weit entfernt, ein Gedanke weit entfernt. Ich brauche mir bei Jesus keinen Termin zu buchen. Ich brauche nicht auf bestimmte Zeiten zu warten. Ich brauche nicht an bestimmte Orte zu gehen, um Jesus zu begegnen. Ich kann 24/7 Jesus ansprechen und er hört mir zu. Er hat die volle Konzentration, die volle Aufmerksamkeit bei mir. Und das sind Punkte, die ausdrücken, wie stark Jesus die Gemeinde geliebt hat oder wie sich in der Praxis gezeigt hat und heute noch zeigt, wie die selbstlose Liebe Jesus zur Gemeinde aussieht. Und genauso stellt Gott sich das Verhalten des Ehemannes vor. Jesus sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Das heißt, Wir Männer haben seinem Beispiel dieser Liebe zu folgen. Und das bedeutet, dass wir uns für unsere Frauen hingeben, dass wir ihr Bestes wollen. Dass wir unseren Frauen auch dienen und nicht dienen lassen. Das bedeutet auch, dass wir für und mit unseren Frauen leiden, Mitleid haben. Das bedeutet, dass wir unseren Frauen vergeben, wenn sie Fehler machen. Das bedeutet auch, dass wir in unserer Rolle als Ehemann, als Vorsteher der Familie, als Vorsteher der Ehe, auch Ziele, die wir für die Ehe, für die Familie verfolgen als Männer, oder auch darin handeln und entscheiden, dass wir unseren Frauen das erklären und erläutern. Das bedeutet, dass wir Männer in unserer Ehe nach Gottes Willen handeln und nicht nach unseren eigenen Vorstellungen, wie eine Ehe zu funktionieren hat. Das bedeutet, dass wir auch Gottes Willen dabei verkünden, dass wir auch wirklich sagen, Gott stellt sich für die Ehe, für unsere Ehe Folgendes vor, wünscht sich von uns Folgendes und lasst uns gemeinsam das auch verfolgen. Dass ich als Mann meiner Frau helfe, im Glauben zu wachsen, dass ich ihr das ermögliche, dass ich auch schaue, dass sie da den richtigen Rahmen zu hat, dass wir auch über Glaubensthemen sprechen. Und dass ich als Mann auch für meine Frau da bin, dass ich für sie erreichbar bin, dass ich ihr nicht das Gefühl gebe, ich habe keine Zeit für sie. Oder wir können uns einmal in der Woche einen Abend mal verabreden, wo du, Frau, mir deine Sorgen, deine Frage, deine Themen erläutern kannst. Nein, wir Männer haben für unsere Frauen auch da zu sein, Zeit zu haben, Aufmerksamkeit zu haben und zuzuhören. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und das ist nur ein, glaube ich, ein Ausschnitt. Das ist noch nicht vollumfänglich. Deswegen sind wir Männer dazu aufgerufen, nochmal genau in der Bibel auch zu studieren, wie erkenne ich, wie Jesus eigentlich die Gemeinde geliebt hat. Wie hat sich das gezeigt? Weil selbstlose Liebe muss sich zeigen. Das reicht nicht, wenn ich das im Kopf habe. Das reicht nicht, wenn das jetzt als tolles plakatives Wort oder Satz irgendwo dasteht, sondern selbstlose Liebe muss sich zeigen. Und wenn ich Jesus als Beispiel, als Vorbild habe, dann schaue ich, wie hat Jesus eigentlich das getan mit der selbstlosen Liebe? Und wie kann ich das für meine Ehe, für meine Frau genauso umsetzen? Jetzt kommen wir zur Frau. Die Frau, heißt es, ordne sich dem Mann unter, wie die Gemeinde sich Jesus unterordnet. Wie ordnet sich nun die Gemeinde Jesus unter? Sie vertraut ihm. In einer guten geistlichen Beziehung von mir selbst oder auch uns als Gemeinde zu Gott, ist es ein großes Vertrauen in Gott, dass das, was wir in seinem Wort lesen, wahr ist, dass er uns zur rechten Zeit tröstet, dass er uns unterrichtet, dass er uns durchs Leben leitet, dass er uns bewahrt. All die Dinge, die für unser Leben so wichtig sind und in unserer Gottesbeziehung so wichtig sind, dass wir ihm vertrauen. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde Gott vertrauen. Genauso auch, dass wir auf seine Worte hören und seinen Willen tun. Der Glaube ist leer und ohne Konsequenz, wenn ich nicht Gottes Wort, die Bibel, ernst nehme, wenn ich nicht Gottes Ratschläge und Weisungen für unser Leben, für mein Leben ernst nehme und umsetze. Erst dann komme ich auch in diese Jüngerschaft, erst dann kann ich auch für Gott hier in dieser Welt Dinge bewegen, wenn ich auf sein Wort höre und das tue, was er dort für mich sieht. Die Gemeinde ehrt Jesus. Das tun wir in den Gottesdiensten, Lobpreis. Lobpreis ist das Ehren Gottes, ihn groß machen. Wir erkennen ihn als Herrn an. Wir beten ihn an als Herrn. Du bist der Herr über uns, über mein Leben, über die Gemeinde. Und wir als Gemeinde wenden uns Gott zu. Wir wenden uns Gott zu. Das tun wir heute hier. Wir wenden uns ihm zu. Wir nehmen uns Zeit. Wir hören auf sein Wort, wir singen ihm Lieder, wir sprechen beim Kaffee über ihn, wir wenden uns ihm zu, auch im Alltag. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir im Gebet sprechen, dann wenden wir uns Gott zu. Und das bedeutet, wir nehmen uns Zeit für ihn. Wir haben ganz viel Lebenszeit, die wir mit ganz vielen Dingen verbringen, wie Arbeit, das ist auch wichtig, ne? Arbeit, damit verdienen wir unseren Lebensunterhalt, keine Frage, mit Hobbys, mit Familie, mit Freunden und so weiter, verbringen wir viel Zeit und es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne Zeit hat für Gott, Zeit für die eigene Beziehung zu Gott, Zeit, um in dem Glauben zu wachsen und Gottes Wort zu verstehen, Zeit fürs Gebet. Und wir sind hier, um im Glauben unterrichtet zu werden und im Glauben zu wachsen. Wir haben noch bestenfalls einen Hunger nach Gottes Wort, einen Hunger nach tröstlichen Worten, nach zusagenden Worten, aber auch nach Worten, die für mein Leben eine Richtschnur bilden, die mir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Worte, die mir ins Herz sprechen, Worte, die mich verändern. Und das ist etwas, das ist diese Sehnsucht, die Gott auch in uns legt, immer wieder auch von ihm lernen zu wollen und unterrichtet zu werden. Und wir dienen. Wir finden auch wieder ganz viele, viele Stellen in der Bibel, wo es darum geht, in dem beschrieben ist, wie wir zu dienen haben, wie wir unsere Gaben, das, was wir gut können, die Talente, die wir haben, die Gott uns schenkt, dass wir die einsetzen füreinander, für die Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Immer mit dem Ziel, dass wir untereinander dienen, dass wir als Gemeinde auf einem guten Kurs sind, dass wir gut hier Gemeinschaft haben können, dass wir eine gute Lehre haben, dass wir gut versorgt sind und dass wir uns gut gegenseitig unterstützen und helfen, wo wir Unterstützung und Hilfe gegenseitig brauchen. Eine dienende Haltung, die sich immer wieder auch wie ein roter Faden überall durchzieht. Und genauso stellt sich Gott das Verhalten der Ehefrau vor. Auch wieder genau diese Parallele. Ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, wie die Gemeinde sich Jesus unterordnet. Und das bedeutet, dass die Frauen ihrem Mann vertrauen. Vertrauen ist in einer Ehe eine ganz, ganz wichtige Basis. Wo Misstrauen ist, da ist schon was im Argen. Da geht vieles kaputt. Die Frau nimmt die Worte des Mannes auch wahr und ernst und hat auch das Vertrauen darauf, dass diese Worte gut sind und dass diese Worte auch im Gottes Sinne sind. Und all diese Punkte, die ich jetzt sage, das ist mir ganz, ganz wichtig, werden wir, Ehemänner und Ehefrauen, niemals in Perfektion erreichen. Wir werden immer wieder, jeden Tag neu, an vielen dieser Punkte für uns in der Ehe scheitern, für uns in der Ehe etwas falsch machen. Das wäre eine Illusion, zu meinen, so, wir machen das jetzt, funktioniert, beste Ehe der Welt. Nein, wir sind immer wieder an diesen Punkten dran, wo wir auch versagen, wo wir scheitern, wo wir aus der Vergebung dem Ehepartner oder Partnerin gegenüber, auch Gott gegenüber leben. Aber das ist hier eine gute Richtschnur, ein guter Rahmen, sind gute Gedanken, um für die Ehe dort etwas Gutes zu tun. Die Frau ehrt ihn. Die Frau ehrt ihn Mann, ihr Mann. Das steht auch in dem Epheserbrief. Ihr Frauen ehrt eure Männer. Und die Frau erkennt dieses Rollenmodell auch an. Wenn es im Epheserbrief heißt, dass der Mann der Herr über die Frau ist, dann hat das auch etwas mit Akzeptanz und Anerkennung dieses Rollenmodell zu tun. Und das ist ganz wichtig, dieses Rollenmodell für sich vor Gott auch nochmal richtig zu klarzustellen, darüber zu beten, gemeinsam darüber zu sprechen. Denn ansonsten ist die Gefahr groß, dass egal wer jetzt in welcher Rolle unterwegs ist, diese Rollen falsch für sich auslegt und danach auch falsch handelt. Die Frau wendet sich ihrem Mann zu. Das heißt, auch da ist die Aufmerksamkeit der Frau beim Mann. Auch da ist die Zeit der Frau beim Mann. Auch da gibt die Frau dem Mann die Möglichkeit, dass man miteinander sprechen kann. Oder wenn der Mann in Not ist, dass sie dann auch da ist für ihn und sich ihm zuwendet. Und dass die Frau auch geistlich mit dem Mann gemeinsam wachsen möchte. Dass auch da der Wille ist, ich möchte Gott ähnlicher werden, ich möchte von Jesus lernen, aus der Bibel lernen, ich möchte diese Ratschläge für unsere Ehe, für mein Leben, für den Beruf, für die Familie und so weiter, die möchte ich lernen, die möchte ich annehmen und ich möchte Jesus dadurch ähnlicher werden. Und die Frau dient dem Mann, diese dienende Haltung, die für uns alle gilt. Aber auch hier wieder genau so diese Sicht darauf, dieser Vergleich, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, wie die Gemeinde sich Jesus unterordnet. Und wenn wir das mal miteinander vergleichen, merken wir, dass eigentlich da ganz viel Gutes drin ist. Ganz viel Gutes und nichts, was irgendwas kaputt macht, zerstört, wo jemand anders gekränkt wird, wo ich jemand anders enttäusche, wo Böswilligkeit hinsteckt. All diese Dinge, ob für Mann oder Frau, haben immer etwas Gutes hinter sich und eine gute Wirkung. Und wie ich schon sagte, das soll niemals der Maßstab sein und darf nicht der Maßstab sein, dass wir das zu 100% erfüllen. Dann werden wir immer klicklich gemein scheitern. Sondern es soll uns helfen, Gott will uns helfen, dass wir in unseren Ehen stärker werden, dass wir in unseren Ehen gemeinsamer mit ihm auf dem Weg sind, dass wir in unseren Ehen gemeinsam im Glauben wachsen und dass unsere Ehen daraus diese geistliche Wirkung auch haben, für uns selbst, aber auch nach außen hin. Und das soll unsere Ehen auch stark machen vor diesen Angriffen von außen. Weil das ist ganz klar, dass der Teufel auch ein Interesse daran hat, Unfrieden in die Ehen reinzubringen und Streit in die Ehen reinzubringen. Und dieses, was Gott als so etwas Geniales, was Tolles geschaffen hat, Mann und Frau und Ehe und aus der Ehe heraus entstehen Familien und so weiter, dass da das Interesse des Gegenspielers Gottes einfach da ist, das kaputt zu machen, zu zerstören. Und deswegen ist dieser Text aus dem Epheser auch wirklich eine gute Hilfestellung, eine Ehe geistlich auch zu stärken. Eine Ehe gerät dann in Schieflage, wenn einer egoistisch ist und bleibt. Wenn einer sagt, ich mache meinen Job und ich möchte aber, dass mir dann, also dass um den Rest wird sich dann meine Partnerin, mein Partner dann kümmern. Ne, also ich habe jetzt keine Zeit mehr, um noch irgendwo im Haushalt mitzuhelfen oder so Eheabend ist ja mal gestrichen, weil ich würde ja lieber mit einem Kumpel Fußball gucken. Ich überspitze das Bild jetzt wieder. Vielleicht auch nicht. Also wo es darum geht, dass eine für sich, egal ob Mann oder Frau, wirklich immer ständig dabei ist, so aus der Ehe alles rausziehen zu wollen, von dem anderen alles haben zu wollen und sich dienen lassen zu wollen, aber selbst nicht die Bereitschaft habe, genau das Gleiche auch zu geben. Da, wo jemand wirklich, einer von den beiden, dauerhaft in so einer selbstliebenden, selbstbezogenen Haltung ist und bleibt, entstehen automatisch Konflikte. Das wird so kommen. Dann kommt dieses, oh, wir haben uns auseinandergelebt. Dann kommt dieses, oh, wir haben keine gemeinsamen Interessen mehr. Dann kommt dieses, oh, andere Menschen sind da viel interessanter, weil und so weiter und so weiter. Also Egoismus zerstört Ehen. Und Egoismus zerstört noch viele andere Beziehungen oder eigentlich alle Beziehungen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Miteinander im Gleichgewicht halten. Deswegen ist das für mich so ein bisschen der abschließende Satz, wenn sich die Frau dem Mann, wie die Gemeinde sich Jesus unterordnen kann und der Mann seine Frau liebt, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, dann ist ein gesegnetes Gleichgewicht aus selbstloser Liebe hergestellt. Und wir sehen, dass Gott, finde ich sehr genial, diese Vorstellung von Hierarchie, von Über- und Unterordnung hin zu selbstloser Liebe, sich gegenseitig dienen, ganz toll hergestellt hat. Ohne dass einer dort hinten runterfällt, drunter leidet dass Ehen dadurch kaputt gehen. Also lasst uns wirklich in unseren Ehen schauen, dass wir zum einen die Rollen für uns geklärt haben, aber dann aus genau diesem Epheser-Text schauen, dass wir dieses gegenseitige Gleichgewicht an selbstloser Liebe immer dem anderen mehr geben wollen, als ich selbst vom anderen erwarte, dann wird sich diese Waage automatisch ins Gleichgewicht stellen. Und dann ist jeder von beiden zum richtigen Zeitpunkt mal dran, dass ihm geholfen und gedient wird und ein Päckchen mitgetragen wird. Und dann, glaube ich, ist da auch ein großer Segen in dieser Ehe im Verhalten miteinander. Ich möchte noch beten. Bitte steht auf zum Abschluss. Lieber Vater im Himmel, du hast uns Menschen so wunderbar geschaffen als dein Gegenüber. Und du hast Mann und Frau auch wunderbar geschaffen und sie füreinander geschaffen, damit sie in Beziehungen stehen. Und du hast auch diese Erfindung der Ehe geschaffen, oder du hast die Ehe geschaffen, damit das einen Schutzraum bietet, diese Ehe, in dem ja auch eine gemeinsame Ausrichtung zu dir existiert. Du hast auch Männern und Frauen unterschiedliche Rollen gegeben. Und trotzdem lösen die sich in dieser dienenden Haltung mit füreinander in dieser selbstlosen Liebe dann im positiven Sinne auf. Und du siehst genau, wo uns das schwerfällt in unseren Ehen, in unseren Beziehungen. Und ich möchte dich um deinen reichen Segen bitten, dass du uns stark darin machst, diese Ehe zu führen als Mann und als Frau, dass wir dich in den Vordergrund stellen, dass wir dich fragen, in deinem Wort lesen, wie wir unsere Ehe gut und gesegnet zu führen haben. Und lasst uns die Vergebung auch zusprechen, so Jesus, wie du uns vergeben hast, da bist du uns Vorbild. Und so bitten wir für die Ehen, für unsere Ehen, um deinen reichen Segen. Amen.